Im letzten Gottesdienst, letzte Woche, ging es ja um die Jahreslosung. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Es soll in diesem Gottesdienst auch um diese Jahreslosung gehen. Wobei ich nochmal nachgedacht habe über den Begriff Glück und fand, dass das eigentlich schön ist, dass das mal nicht von Freude die Rede ist oder es ist mir köstlich, Gott nahe zu sein, sondern das Glück. Und Glück zu definieren ist gar nicht so leicht. Ich denke, es hat zu tun mit etwas Unvorhergesehenem und etwas einfach ganz Beglückendem zu tun. Beglückend steht ja auch in Glück, in dem Begriff Glück. So, wenn ich es auf die Schnelle definieren müsste, dann würde ich sagen, Glück ist das Allerbeste, was mir passieren kann. Ich möchte heute predigen über das Glück, dem Gott des Alten Testamentes nahe zu sein. Ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich freue mich, dass es im Lobpreis schon ganz stark um den Gott des Alten Testamentes ging, um den Schöpfer zum Beispiel. Wir haben sein Lob gesungen in Anlehnung an Psalm 104, den ich nur warm zur Lektüre empfehlen kann, wo ganz toll aufgeführt wird, was Gott alles geschaffen hat. Und nicht nur geschaffen, sondern er erhält auch und versorgt seine Schöpfung. Ja, und am Anfang möchte ich beginnen mit etwas, was ich vor langer Zeit erlebt habe, aber was mich sehr beeindruckt hat. Ich war zu Besuch bei einer Freundin und die hat gewartet, dass Neffen und Nichten kommen, weil sie denen versprochen hatte, mit ihnen irgendwas zu machen. Ich weiß nicht mehr was. Und sie war noch nicht fertig und die Jungen, die Teenager, kamen schon. Sie kamen so ein bisschen flippig und aufgekratzt. Man hat gemerkt, dass sie sich gefreut haben. Und sie waren ein bisschen enttäuscht, dass die Tante noch nicht fertig war, was eigentlich von ihr fast zu erwarten gewesen wäre. Das war so ihre Art. Und standen da rum und dann sahen sie ihre Bibel liegen auf dem Tisch und sagten, ach, die fromme Tante, wollen wir doch mal gucken, was sie so in ihrem Wort so toll findet. Und einer von denen schlug die Bibel auf, erste Seite, erstes Kapitel und fing an zu lesen. Am Anfang so ein bisschen auch flippig und es wurde immer ernster, immer intensiver. Und am Ende des Kapitels gab es eine ehrfürchtige Stille, fast heilig. Das werde ich nie vergessen, dieses Erleben. Ich denke, es war, was sie so beeindruckt hat, es wäre auch gar nicht gut gewesen zu fragen, was hat euch denn beeindruckt oder so etwas. Und zum Glück kam auch die Tante gerade richtig. Aber wenn ich gefragt hätte, hätten sie vielleicht gesagt, was für ein Schöpfer, der gebietet und das entsteht alles und was für ein Reichtum und er ist beglückt und sagt, es ist alles gut, sogar sehr gut. Was ist das für ein großer Gott? Vielleicht hätte einer auch gesagt, es ist mir aufgefallen, dass er bei allen Tieren gesagt hat, es geschehe und es geschah und dass er bei einem der Geschöpfe eine Ausnahme gemacht hat, dass er gesagt hat, wir wollen Menschen machen, nicht nur befehlen. Jemand, der uns ganz ähnlich ist, der Abbild ist, der ist wie wir, Ebenbild. Was für eine Bevorzugung. Ich denke, es ist schon vielen passiert, dass sie, wenn sie dieses Kapitel gelesen haben, dass sie in Lobpreis kamen über die Macht dieses Schöpfers. Und ich freue mich, dass das heute so so toll besungen wurde. Das war Anklang an dem Psalm 104. Der Schöpfer, der Gott der Fruchtbarkeit, der Schönheit, der Herrlichkeit, der Majestät, der Wunder. Das hat uns letztes Jahr ja auch schon beeindruckt in dem Psalm, der Gegenstand von Jürgen Ullmanns Predigt war. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Und dann die Sonderrolle dieses Menschen, des Ebenbildes Gottes bleibt. Soll die Beziehung zu dem Schöpfer leben, gegenüber sein, beauftragt, sich um alle Geschöpfe zu kümmern und die Natur zu bebauen und zu bewahren, eine heile Welt. Und diese heile Welt ist gefährdet durch einen Gegenspieler, durch jemanden, der selber die Macht haben will und dem es gelingt, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Und wir erleben im dritten Kapitel des ersten Buches Mose, was das alles für Folgen hatte. Wir erleben, dass Gott nicht alles aufgibt, dass er nicht sagt, das war's, es ist halt schief gegangen, sondern er behält die Macht. Er bleibt der Herr. Dieser Gegenspieler ist nicht gleichberechtigt und nicht gleichwertig. Er respektiert die Entscheidung. Er macht aber auch aufmerksam auf die Folgen, die nun die ersten Menschen zu tragen haben. Er entlässt sie aber nicht aus der Verantwortung. Und er bleibt im Gespräch. Er sagt nicht ganz klar, wie alles nun unter schwierigen und schwierigeren Bedingungen weitergehen wird, sondern er sagt auch seine Hilfe schon zu. Und entlässt sie auch nicht aus ihrem Auftrag, aus ihrer Verantwortung, die er ihnen gegeben hat nach der Schöpfung. Er bleibt der Herr. Und er ist pragmatisch. Das zeigt sich darin, Gott arrangiert sich ganz schnell mit den Gegebenheiten, die diese Menschen geschaffen haben. Er macht ihnen Kleider, um ihre Scham, die sie entdeckt haben, zu verbergen. Gottes Pragmatismus gefällt mir sehr gut. Und im Folgenden möchte ich eingehen auf die Strategie, die Gott entwickelt hat angesichts der Situation nach dem sogenannten Sündenfall. Es wird deutlich, dass es eine Welt des Segens, seinen Bereich, den er unter sich hat, gibt, Bereich des Friedens und der Liebe und des Wohlbefindens und diesen anderen Bereich, den Bereich des Fluchs, den Bereich, wo der Gegenspieler Macht übernommen hat, Macht bekommen hat auch, weil er diese ersten Menschen auf seine Seite gezogen hat. Nach dem Wunsch, sein zu wollen wie Gott. Es gibt also diese beiden Bereiche. Der Ferne Gottes, des Fluchs, der Ferne Gottes. Und der Mensch hat die Freiheit weiterhin und die Offenheit für beides, für eins von beidem sich zu entscheiden. Es bleibt die Freiheit der Entscheidung. Das wird deutlich an der Geschichte, die gleich nach diesem Sündenfallbericht kommt. Kain und den Mord, den dieser Kain an seinem Bruder begeht. Gott warnt, Gott versucht Einfluss zu nehmen. Es ist einer der Texte in der Bibel, wo das längste Gespräch stattfindet. Gott redet, Gott warnt ihn, Gott möchte ihn abhalten von der schlimmen Tat. Aber Kain entscheidet sich für die Welt des Fluchs. Es wird berichtet, dass er wegging vom Angesicht des Herrn. Und es wird auch berichtet, dass er eine wunderbare Kultur geschaffen hat. Und die andere, die Seite des Segens, wird deutlich in ein paar Sätzen. Eva sagt nach der Geburt von Seth, Gott hat mir einen Ersatz gegeben für den Abel. Und wir erfahren noch viel krasser, dass ein Mann aus der Geschlechterfolge, die dann kommt, mit Gott wandelte, so intensiv, dass er plötzlich bei Gott war. Und von dieser Seite des Segens für die Einzelne sich bewusst entschieden haben, wird gesagt, oder das wird zusammengefasst in dem einen Satz, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Und nun ist es interessant, wie Gott seine Strategie auslebt, sozusagen. Er beruft einzelne Menschen, eignet sich ihnen zu, baut eine Beziehung zu ihnen auf. Das beste Beispiel ist Abraham, dem Gott erscheint, der ihn auffordert, seine Heimat zu verlassen, in die Ungewissheit zu gehen und ihm gleichzeitig auch die Freiheit lässt, ob er es tut. Aber wenn er es tut, dann wird er ganz, ganz besonders unter dem Segen Gottes stehen. Und Gott wird eine wunderbare Geschichte mit ihm und mit seinen Nachkommen machen. Und es ist sehr, sehr interessant, wie sich das alles entwickelt. Abraham tut's, er macht sich auf, er baut Altäre an Orten, an die er kommt. Aber es dauert, bis er eine Beziehung zu diesem Gott aufbaut, bis er anfängt, mit ihm zu reden, ihn zu fragen. Und Gott antwortet. Gott verheißt, Gott macht immer wieder Mut. Und es entwickelt sich so eine enge Beziehung, dass Abraham kühn für andere beten kann, für die Bewohner von Sodom, und sagen, das kannst du doch nicht machen. Er schachert mit ihm und sagt, du kannst doch nicht die Gerechten mit den Ungerechten verderben. Und geht immer runter von 40 Gerechte bis auf 10. Gott lässt mit sich verhandeln. Gott ist richtig Gesprächspartner. Und es ist auch sehr interessant zu sehen, wie Abraham auf die Umwelt gewirkt hat. Er war kein vorbildlicher Mensch, in manchem nicht, hat Fehler gemacht, hat seine Frau verleugnet und sie dem Pharao überlassen und solche Dinge aus Angst um sein Leben. Also es ist gemischt, er ist ein Mensch, der auch wusste um die Seite des Unsegens und der eigenen Wege. Aber als Abraham ein Grab erwerben wollte nach dem Tod von Sarah und mit einem Hethiter verhandelt, da sagt dieser Hethiter, wir wissen, dass du der Fürst Gottes unter uns bist. Gewaltig. Beziehung zu Gott verändert und gibt etwas von dem Abglanz von Gottes Herrlichkeit wieder. Und der Bund, Gott arbeitet mit dem Bund, mit dem, was er anbetet und verspricht und was er auch hält, im Zusammenhang mit Vertrauen, mit Gehorsam. Wir erfahren von diesen Einzelnen, mit denen Gott den Bund schließt, Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Jakob ist besonders interessant, weil er eigentlich ein Betrüger war, nicht nur eigentlich, sondern ein Betrüger von Gnaden. Und Gott muss schon handgreiflich ihn davon überzeugen, dass sein Segen erstrebenswerter und wichtiger ist als seine tollen Erlebnisse und Ergebnisse als Betrüger. Freundschaft mit Gott, das ist Segen. Und Jakob hat sich für die Freundschaft entschlossen, zum Glück. Und dann kommt es zu diesem großen Volk, das in der Knechtschaft landet, in Ägypten, durch politische Umstände und Begebenheiten. Das wird alles berichtet im Zusammenhang mit der Josefsgeschichte. Und dann erbarmt sich Gott über dieses Volk. Dann beruft er diesen einen Menschen, Mose, der Führer dieses Volkes werden soll. Diese Mose-Geschichte hat uns ja auch letztes Jahr schon in Teilen beschäftigt. Er ist der Gott ganz, ganz besonders nahe gekommen ist. Gott redete mit ihm wie mit einem Freund. Gott ist der ihm unglaublich viel zumutet, der ihn aber auch unterstützt mit Wundern, mit starker Hand und ausgerecktem Arm, wird uns berichtet bei den Geschehnissen um die Befreiung aus Ägypten. Aber Mose ist so von Gott geprägt, dass er ihn eines Tages bittet, lass mich deine Herrlichkeit sehen, lass mich dich als den Herrlichen, den Herrscher, den Majestätischen erleben und erfahren. Und Gott sagt, du kannst mich nicht sehen. Niemand bleibt am Leben, der mich sieht. Aber du darfst hinter mir herschauen. Ich begegne dir, indem ich an dir vorbeiziehe, dich schütze in einer Höhle. Und in diesem Zusammenhang, und das finde ich ganz, ganz wichtig, hat Gott sich selbst geoffenbart. Ist keine, und zwar mit den Attributen der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, reich an Huld und Treue, der Schuld und Missetat vergibt, aber auch für Gerechtigkeit sorgt durch Strafen. Und das ruft Gott selbst, als er an Mose vorbeizieht. Und das ist wichtig. Er ist keine Projektion unserer Wünsche. Gott hat sich selber vorgestellt. Und Gott benutzt Mose natürlich mit seinem Plan, dass dieses Volk den nächsten Bund eingehen will. Gott macht das toll. Zuerst einzelne Menschen und dann ein ganzes Volk. Sein Plan mit dem Volk ist, es soll im Gehorsam gegen Gott und die vielen Erfahrungen seines wunderbaren Handelns erkennen, wer der allein wahre Gott ist. Und Gottes Plan mit dem Volk ist, dass das Auswirkungen auf andere Völker haben soll, wie dieses Volk diesen Gott erlebt hat. Und er sagt auch, was er sich vom Volk wünscht. Ein Volk, ein heiliges Volk, weil es ihm gehört. Und eine königliche Priesterschaft. Da klingt wieder an die Königskindschaft, die uns letztes Jahr beschäftigt hat. Sie sollen Gott, dieses Volk wird gefragt und sie sagen ja. Da hat man wieder, dass Gott nicht überwältigt, sondern die Freiheit anerkennt. Es soll der einzige Gott sein. Und das ist eine Situation, wo das Volk umgeben war von ganz vielen Völkern, die nichts von diesem einzigen Gott wussten und viele Götter hatten. Und deswegen auch dieser Wunsch, der zusammengefasst ist in diesem Shema Israel, diesem Wunsch, höre Israel, der uns im 5. Buch Mose überliefert ist. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der alleinige Gott, er allein. Und du sollst lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft. Das heißt, er soll an der ersten Stelle stehen. Und das jeden Tag neu ausgeführt und jeden Tag mit neuem Entschluss. Und daraus folgt natürlich, dass auch der, der neben mir liegt, dann der neben mir wohnt und arbeitet, dass der auch unter diesem Entschluss gesegnet ist und durch diesen Entschluss gesegnet ist. Gott an die erste Stelle. Gott lieben, das geht nicht ohne auch den Nächsten zu lieben. Den Nächsten wie sich selbst. Wunderbar ausgedacht, kann man sagen, wenn man die nächsten Kapitel dieses Volkes kennenlernt, im Geschehen dieses Volkes kennenlernt. Es fängt schon an, nach dem Auszug aus Ägypten, dass es wohl ganz schnell sich einen eigenen Gott macht, dass es murrt gegen Gott, kräftig und oft, und immer wieder aber auch sich besinnt auf das, was Gott möchte. Und wenn man die Geschichte weiter verfolgt, die Geschichte dieses Volkes Israel, zum Beispiel im Buch der Richter, es hat die Tendenz, sich aus dem Einflussbereich Gottes immer hinaus zu begeben. Und dann kommt es unter die Herrschaft von Feinden, der Umgebung, dann schreit es zu Gott und Gott lässt sich bitten und sendet Hilfe. Das ist sehr eindrucksvoll im Buch der Richter an zwei Personen, zum Beispiel Gideon und Simson. Aber es ist die Regel. Abfall, Götzendienst, schreien zu Gott, Gott erbarmt sich. Und wenn ich das zusammenfasse, natürlich kann man nur da Grundzüge aus dem Alten Testament herausarbeiten, dann wird deutlich, Gott ist wirklich erbarmend. Er ist Helfer. Er will nahe sein, will Gutes tun. Das, was wir mit Segen umschreiben, Heil sein schaffen, Heil, Freude, Frieden. Er ist nahe zum Helfen. Das sagt uns der Psalm 145 zum Beispiel. Will retten, trösten, ist ganz besonders nahe denen, die am Ende sind, die zerbrochenen Herzen sind, heißt es in einer Psalmstelle. Er will durch seine Gegenwart aus der Angst führen, hat ein Herz für die Armen, die Benachteiligten der Gesellschaft, die Waisen und Witwen, und will, dass sie besonders beachtet werden. Und so weiter, was wir erfahren durch das Handeln Gottes und das Reden Gottes zu seinem Volk. Die Psalmen sind da ein ganz besonders gutes Beispiel. Er ist nahe, wo wir rufen. Er ist nahe, wo wir ehrlich sind. Er will Wahrheit. David sagt im Psalm 51, du hast Wahrheit, Freude an Wahrheit im Innersten. Er will gesucht sein. Er will sich finden lassen. Aber er sagt, suchet mich. Und wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, werdet ihr mich finden. Er will Gemeinschaft schenken. Und diese Gemeinschaft wirkt sich positiv aus auf die, die sich darauf einlassen. Das ist der Grundtenor von all diesen Erlebnissen derer, die sich mit Gott, auf Gott eingelassen haben. Aber nur Einzelne halten sich an ihn. Und das ist wieder die Tragödie dieses Volkes. Das Volk wird immer mehr abtrünnig. Die Götzen sind mächtiger. Hinter den Augen des Volkes. Es gibt Zeiten des Segens, Segenszeiten. Zum Beispiel unter David, dem Mann nach Gottes Herzen, oder die ersten Regierungsjahre von Salomo. Aber das Vorherrschende ist der Götzendienst und der Abfall von Gott. Und Abfall wirkt sich aus in Fehlverhalten, in Missachtung von Gesetzen, im Überhandnehmen von Ungerechtigkeit und Gewalt und Betrug, alles Folgen des Nicht-Ernstnehmens Gottes und seines Bereichs. Wobei eine große Rolle spielt das Vorbild der Könige. Israel hat ja sich das Königtum gewünscht. Gott hat dem auch wieder pragmatisch stattgegeben, auch wenn er es nicht gut fand. Und wenn wir lesen in der Chronik, in den Chronikbüchern, wie die einzelnen Könige waren, da finden wir überwiegend, da immer nur ein kurzer Satz, der und der gefiel Gott oder missfiel Gott. Und viele, viele oder die meisten der Könige, mindestens vom Nordreich, das sich dann auch abgespaltet hat, von dem Südreich, das ist wieder ein Sachverhalt, den ich übergehe, dann sind es ganz wenige, wo dieses Prädikat gegeben wird. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Gottes Mahnungen durch die Propheten wurden missachtet. Überhaupt spielen da die Propheten in dieser Zeit des Abfalls und des Niedergangs eine ganz wichtige Rolle. Man könnte sagen, sie haben die Leiden Gottes an diesem Zustand, an diesen Zuständen seines Volkes geteilt und mitgeteilt. Nicht nur, aber das klingt auch an. Und Gott hat gelitten unter diesem Zustand des Abfalls und hat gemahnt. Und diesem ist enttäuscht und dieser Enttäuschung gibt er an den verschiedensten Stellen in den Prophetenbüchern Ausdruck. Und ich lese nur ein Zitat aus Jesaja 65. Ich streckte meine Hände alle Zeit aus nach einem störrischen, widerspenstigen Volk, das auf schlimmem Wege geht, seinem eigenen Sinn folgend. Denn als ich rief, gabt ihr nicht Antwort. Und was mir missfallen hat, erwähltet ihr. Und Gott kann nicht anders als mahnen und bitten und darauf hinweisen, dass es schlimm ausgeht, schlimme Folgen hat. Und als guter Pädagoge, der er war, und gute Pädagogen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihr Versprechen und ihre Mahnungen und Warnungen sind ja auch Versprechungen eigentlich, dass sie die halten und in die Tat umsetzen. Und Gott tut's. Er gibt sie den Feinden preis, nach vielen, vielen Warnungen. Das Volk erlebt die Zerstörung der Stadt Jerusalem, des Tempels vor allem. Und der Tempel galt als der Ort der Gegenwart Gottes, und das war er auch. Und sie müssen nach Babylon in die Verbannung. 50 Jahre. Sie dürfen zurückkehren. Es geschah Läuterung. Es ist danach nicht mehr von den Götzen die Rede, durch die sie sich verführen ließen. Das ist schon ganz interessant. Es geschieht wieder Aufbau. Der Tempel natürlich lange nicht so schön wie der von Salomo erbaute. Aber sie hatten keine politische Selbstständigkeit mehr. Es ist eine Zeit, wo die Dinge irgendwie so nicht befriedigend verliefen eigentlich. So mit halbem Tempo. man hat sich an Gott erinnert. Man hat gewusst, womit man das verdient hatte. Man hat sich ihm zugewandt, aber Gott hat nach der Rückkehr ganz selten noch irgendwie geschwiegen, er hat geschwiegen, selten noch so klar gesprochen, wie wir das von vorigen Zeiten im Volk kennen. Das Volk hatte keine politische Selbstständigkeit mehr. Zuerst die Herrschaft durch die Babylonier und dann die Perser und dann kamen später die Griechen und die Römer. Es musste einüben, ein Stück diesem seinem Gott zu vertrauen und gehorsam zu sein. Aber es war eine Wartezeit. 300 bis 400 Jahre. Wartezeit auf auch Erfüllung dessen, was Gott durch die Propheten schon auch vor der Verbannung gesagt hatte. Herrschaft eines neuen, gerechten Herrschers. Nachkomme des Königs David. Zugleich geheimnisvolle Abstammung, Hinweise auf eine geheimnisvolle Abstammung. Zum Beispiel, dass er genannt würde, dieser neue Herrscher, Wunderrat, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst, ein Mensch als starker Gott, Friedefürst, das lässt aufhorchen. Und dann diese Kapitel über den Knecht Gottes, wie er ganz anders sein wird, als unter uns Menschen gemeinhin üblich, dass er sich um das Schwache kümmert. Gucken Sie auf den Strauß davon mit der geknickten Amaryllis. Hat mich vorhin jemand darauf aufmerksam gemacht, ob das auch in der Predigt vorkommen könnte. Ja, es gibt eine Stelle, er wird das geknickte Rohr, den geknickten Zweig, nicht zerbrechen und das Schwache nicht untergehen lassen. Er wird auch nicht rufen und schreien und Reklame für sich machen, aber er wird das Heil Gottes verkünden. Sogar eine Prophezeiung, die aus dem Propheten Micha, die davon spricht, dass dieser Herrscher zwar in der Stadt Davids geboren werden würde, aber sein Ursprung ist von unvordenkbaren Zeiten. Also, es kündigte sich an im Verlauf dieses ganzen Geschehens im Zusammenhang mit dem Volk Gottes, das ich eben nur ganz kurz zitieren konnte, dass ein neues Kapitel in der Geschichte des Reiches Gottes beginnen wird. Irgendwann. Es kam auf das Warten an. Auf die Sehnsucht, die bei denen, die unter Gottes Herrschaft leben wollten, immer stärker wurde. Bis, wie Paulus sagt, als die Zeit erfüllt war. Bis Gott dann eingriff wieder. Der Gott, dessen Herrschaft kein Ende hat, wie uns die Bibel sagt. Der Gott, dessen Reich Bestand hat und wachsen wird und eine neue Qualität bekommen hat durch Jesus. So ist dieser Gott, der uns sehr nahe kommt, wenn wir sein Wort lesen. Es hat mal ein Theologe gesagt, die Bibel ist ein Buch, das einzige Buch, wo der Autor oder der Mitautor, wenn wir es lesen, ist dann der Autor oder Mitautor oder Hauptautor selber gegenwärtig. Und das stimmt. Es ist ein Geheimnis mit der Bibel. Und ein anderer Theologe hat gesagt, die Unmittelbarkeit zu Gott wächst, wo der Mensch heimisch wird in der Heiligen Schrift. So ist Gott, das sagt uns sein Wort. Und es stimmt einfach nicht, wie viele behaupten, dass der Gott des Alten Testaments anders ist als der Gott des Neuen Testaments. Dass er zornig ist und rachsüchtig und gerne straft. Und all das, was man ihm in die Schuhe schiebt, es stimmt nicht. Wir merken an den einzelnen Personen des Alten Testaments, die ich kurz skizziert habe, und dem Volk Gottes, dass Gott barmherzig ist, gnädig ist, dass er segnen will, ihn immer mehr in seinen Bereich ziehen will und sich offenbart, auch wenn wir sein Wort lesen, manchmal ganz persönlich anspricht, offenbart, wo wir merken, sicher haben das viele von Ihnen schon selber gemerkt, wo wir merken, das sagt mir Gott jetzt ganz persönlich. Das ist eine persönliche Verheißung, ein persönliches Versprechen. Wo Stellen, die eigentlich dem Volk Israel gegolten haben, wo wir merken, diese eine Stelle ist jetzt meine persönliche Verheißung. Das sagt mir Gott. Das ist so eine Art Offenbarung. Ich habe das erlebt, als ich mal in einer ganz großen Krise war und drauf und dran war, den Glauben aufzugeben. Gott bringt's nicht. Das ist es auch nicht. Man lebt viel besser ohne ihn. Und ich habe mir die Bibel genommen, warum auch immer, und habe aufs Geratewohl aufgeschlagen. Und eine Stelle fiel mir wirklich so ins Auge, dass ich das nur als ein Wunder der Offenbarung bezeichnen kann. Und da stand, den König in seiner Schönheit werden deine Augen sehen, werden über ein weites Land hinschauen. Und das war eine Wende von, eine Wende zu einem klaren Entschluss. Ja, diesen Gott will ich, der sich persönlich offenbart und den ich sehen darf und der mir etwas von seiner Schönheit zeigt, nicht nur seine persönliche Schönheit, sondern die Schönheit der Schöpfung, das weite Land. Wer steht nicht gern auf einem Berg und guckt, genießt die Aussicht, guckt über das weite Land. Diesen Gott zu kennen, diesen Gott zu lieben, ist alles wert, den ganzen Einsatz wert. Unsere Antwort, die geeignete Antwort, wenn wir diesen Gott kennenlernen in der Bibel, in diesem Streifzug durch die Bibel oder in einzelnen Büchern der Bibel, die angemessene Antwort ist Anbetung, wie wir es heute erlebt haben auch, und Hingabe, Liebe. Ich schließe mit einem Gebet, aus dem Psalm 145, Teile aus dem Psalm 145. Ich will dich erheben, mein Gott und König, und deinen Namen preisen immer und ewig. Täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen, immer und ewig. Groß ist der Herr und hoch zu loben. Und seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht rühmt dem anderen deine Werke und verkündet deine mächtigen Taten. Von der hehren Pracht deiner Hoheit reden sie, deine Wunder will ich besingen. Von der Macht deiner furchtbaren Taten sagen sie, deine Großtaten will ich erzählen. Das Gedächtnis deiner großen Güte verkünden sie und jubeln ob deiner Gerechtigkeit. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langmütig und reich an Huld. Der Herr ist gütig gegen alle und sein Erbarmen waltet über seinen Werken. Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeit und deine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Der Herr ist treu in allen seinen Worten und gnädig in all seinem Tun. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in seinem Tun. Er ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Mein Mund soll das Lob des Herrn verkünden und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewig. Amen.